Ich grüße alle Freunde der Freiheit, um mit Patrick Meinhardt zu sprechen. Ich glaube, wir sollten zunächst einmal alle festhalten und uns darüber freuen, dass unser Land, dass Deutschland in einem wirklich guten Zustand ist. Bei den ganzen Diskussionen, die wir hören, kommt mir das sehr oft deutlich zu kurz. Wenn man sich vorstellt, wie wir nach einer solchen Wirtschaftskrise wie 2009 und eingangs 2010, wie wir nach 2 Jahren Unsicherheit und Eurokrise wirtschaftlich dastehen, welches Wachstum wir in diesem Land haben, 2-mal hintereinander bundesweit über 3%, in Baden-Württemberg 2-mal hintereinander über 5% Wirtschaftswachstum. Davon hätten Rote und Grüne vor 10 Jahren geträumt, meine Damen und Herren. Und dasselbe gilt für die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Wer hätte sich noch vor 10 Jahren, als die Arbeitslosigkeit die 5-Millionen-Grenze übersprungen hat, getraut zu prophezeien, dass wir mitten im Winter unter 3 Millionen liegen und das unter einer schwarz-gelben Bundesregierung, wo doch angeblich der Kanzler Schröder Wirtschaft verstand. Meine Damen und Herren, dieser Kanzler Schröder, der hätte sich in der Sänfte ums Brandenburger Tor tragen lassen, wenn er diese Wirtschaftsdaten vorweisen könnte, wie sie die schwarz-gelbe Bundesregierung. Und das in einer Situation, die ja nicht einfach ist, meine Damen und Herren. Eurokrise, Griechenlandrettung. Und ich weiß, in unserer Partei gibt es zu diesem Thema sehr unterschiedliche Positionen. Das spricht aber nicht gegen, sondern für eine liberale Partei, dass man nicht alle hinter irgendjemandem hertrottet, sondern dass sich jeder selbst seine Gedanken macht und dann unter Umständen auch zu unterschiedlichen Lösungen kommt. Und ich sage es sehr deutlich, ohne die Mitregierung der FDP im Bund, da hätten wir heute Eurobonds. Was sind Eurobonds, meine Damen und Herren? Das wäre ungefähr so, als wenn der solide Mittelständler zur Bank geht, der ein hohes Eigenkapital hat in seinem Unternehmen, der noch nie wirtschaftliche Schwierigkeiten hatte, weil er solide wirtschaftet, und dann die Frage stellt, was kriege ich für einen Zins? Und er kriegt dann gesagt, du kriegst genau den gleichen Zins wie der Bankrotteur, den ich auch noch im Portfolio habe, weil wir haben ja Baden-Württemberg-Bonds. Meine Damen und Herren, das ist Zinssozialismus. Genau das ist es, was Rote und Grüne wollen. Und die FDP hat es verhindert und das ist gut so, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es wichtig, dass weiterhin die FDP an Bord bleibt, wenn es darum geht, die Frage zu stellen, wie geht es weiter mit dem Euro und wie geht es weiter mit Europa. Und noch an einer anderen Stelle, meine Damen und Herren, Patrick Meinhardt hat es schon angesprochen, ist es gut, dass die FDP an entscheidender Stelle in der deutschen Politik Verantwortung trägt. Wir haben ja 2-mal erlebt, dass die Castingshow Deutschland sucht den Bundespräsidenten von einer Person allein bestritten wird. Nämlich Frau Merkel bestimmt, wer Bundespräsident werden soll und anschließend ist es dann zu exekutieren. Nur haben wir dann festgestellt, dass jeweils nach einem Jahr der aktuelle Amtsinhaber sich so quasi im Dschungelcamp Bellevue hingestellt hat und erklärt hat, ich war Angies Star, holt mich hier raus. Und dann konnte man wieder einen neuen Bundespräsidenten suchen. Und beim 3. Mal hat jetzt die FDP erklärt, da machen wir nicht mehr mit. Sondern es gab ja, wir wissen das ganz genau, vor 2 Jahren schon erhebliche Sympathien für jemanden, Patrick Meinhardt hat das angesprochen, dessen Lebensmotiv erklärtermaßen das Thema Freiheit ist, nämlich Joachim Gauck. Und damals hat es geheißen, man müsse aus Gründen der Koalitionsräson Herrn Wulff wählen. Herr Wulff sei ein Profi. Da könne nichts passieren, wenn Herr Wulff Bundespräsident wird. Ja, meine Damen und Herren, wir haben gesehen, dass nichts passieren kann, wenn Herr Wulff Bundespräsident wird. Und jetzt hat man von uns erwartet, dass wir zum dritten Mal quasi bei dieser Castingshow mitspielen. Und das einzige Argument, das wirklich einzige Argument, das ich gehört habe, gegen die Nominierung von Herrn Gauck war, da würde man ja zugeben, insbesondere Frau Merkel würde zugeben, mit Herrn Wulff aufs falsche Pferd gesetzt zu haben. Ja, meine Damen und Herren, gibt es irgendjemanden, der das noch nicht gemerkt hat? Also bei dieser Argumentation das Ganze schon bemerkenswert. Und ich glaube, es war auch ganz gut, dass die FDP gezeigt hat, dass mit ihr zu rechnen ist in dieser Frage. Ich weiß ja, was so hintenrum immer verbreitet wurde, auch zur Freude mancher Medien über den Bundesvorsitzenden der FDP. Fips, das Schoßhündchen von Angela, der tut nichts. Der macht nur das, was die Angela will. Ja, jetzt plötzlich hat er zugeschnappt. Und jetzt stehen dieselben da und heulen. Fips hat mich gebissen. Ja, meine Damen und Herren, daran wird die CDU sich möglicherweise gewöhnen müssen. Denn so geht es nicht weiter wie in den letzten 2 Jahren. Das muss deutlich werden. Es muss deutlich werden, in einer Koalition sitzen mehrere Partner am Tisch und nicht nur eine einzige. Denn im Grundgesetz steht nicht drin, Frau Merkel ernennt den Bundespräsidenten, sondern im Grundgesetz steht drin, die Bundesversammlung wählt den Bundespräsidenten und genau das wird geschehen. Und deshalb sind auch jene in der Union, mit Verlaub, die jetzt erklären, die FDP werde die finstere Rache der Union zu spüren bekommen, nicht die hellsten Kirchenlichter. Denn wenn 70% der Bevölkerung Joachim Gauck als Bundespräsidenten wollen, dann ist es nicht besonders klug, dann dafür mit Rache zu drohen, meine Damen und Herren. Und wenn wir uns mal anschauen, wofür steht Joachim Gauck, dann wundern wir uns auch nicht drüber, dass schon die ersten Konservativen und Linken Bedenken bekommen, weil sie nämlich plötzlich gemerkt haben, das ist zwar ein Kandidat, der von Konservativen und Linken mitgetragen wird, aber offensichtlich nicht unbedingt ein Kandidat mit konservativem und linkem Gedankengut. Patrick Meinhardt hat ja schon etwas zitiert. Ich darf das vielleicht ergänzen. Wer aus dieser Krise die Schlussfolgerung zieht, dass die Wirtschaft eine Art strenger Zähmung braucht, dem widerspreche ich. Ich wäre immer dagegen, einen Staatsdirigismus zu schaffen, der ein Primat der Politik über die Wirtschaft schafft. Joachim Gauck am 12. Juni 2010. Meine Damen und Herren, das ist einer von uns. Oder es schwächt die Schwachen, wenn wir nichts mehr von ihnen erwarten. Joachim Gauck am 3. Oktober 2010 und am 26. September 2010 Politik ist mehr als Sozialpolitik. Joachim Gauck ist einer von uns, meine Damen und Herren. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass jetzt die ersten Grünen schon mit Absetzbewegungen beginnen. Sie kennen wahrscheinlich nicht Mehmet Kilic, grünen Bundestagsabgeordneten. Den Namen sollten Sie sich merken. Es ist der erste Grüne, der gemerkt hat, Gauck darf er eigentlich nicht wählen. Sie kennen vielleicht Herrn Ströbele, der auch schon erklärt hat, na, Gauck sei vielleicht nicht der richtige Kandidat. Ich warte nur noch drauf, dass Herr Kretschmann merkt, was Herr Gauck zu Stuttgart 21 gesagt hat. Dem Wutbürgertum geht es in Stuttgart nicht um Bürgerrechte, sondern um den eigenen Vorgarten. Originalzitat Joachim Gauck. Und Stuttgart 21 nicht umzusetzen, wäre faktisch Rechtsbruch. Originalzitat Joachim Gauck. Viel Spaß allen baden-württembergischen Grünen bei der Wahl von Joachim Gauck in der Bundesversammlung. Bei der CSU ist es ja so ähnlich, meine Damen und Herren. Sie haben es vielleicht gehört. Der Familienpolitiker Norbert Geis, so eine Art bayerischer Statthalter des Jesuitenordens Opus Dei und der Geheimloge P2, der dem Bundespräsidenten empfohlen hat, er soll heiraten. Und das zu dem Zeitpunkt, wo Horst Seehofer kommissarischer Bundespräsident ist. Joachim Gauck darf nicht in wilder Ehe leben, während Horst Seehofer überall dort, wo er eine Zweitwohnung hat, auch eine Zweitfamilie unterhält. Überhaupt, also die Veranstaltung heute in Passau, die trägt schon einiges an Mittelalterlichem. Neben Herrn Geis die Wiederauferstehung von Herrn Stoiber. Ich warte bloß noch drauf, dass in der Nibelungenhalle ein Medium auftritt, der in den ewigen Jagdgründen Kontakt zur Seele von Franz Josef Strauß aufnimmt. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir können froh und stolz sein mit dem, was am vergangenen Sonntag gelungen ist. Da wird ein Mann zum Bundespräsidenten gewählt, der liberales Gedankengut vertritt. Da wird ein Mann zum Bundespräsidenten gewählt, der eindeutig erklärt, mein Lebensmotiv ist die Freiheit. Meine Damen und Herren, das ist einer von uns. Wir haben es durchgesetzt. Freuen wir uns drüber. In Baden-Württemberg haben wir der neuen Landesregierung ein bestelltes Haus übergeben. Da kann es keinerlei Zweifel geben. Stellt sich jetzt die Frage, wie geht es in Baden-Württemberg weiter? Und es stellt sich natürlich für uns die Frage, auch darauf ist Patrick Meinhardt schon eingegangen, wie wir uns als liberale Fraktion, wie wir uns als liberale Landespartei positionieren in den nächsten Jahren. Es ist klar, dass wir in aller Breite den Liberalismus, den Gedanken des Freiheit, der Freiheit in der Landespolitik abbilden wollen. Aber klar ist auch, dass man als kleine Oppositionsfraktion Schwerpunkte setzen muss. Und für uns, das sage ich in aller Deutlichkeit, ist der Schwerpunkt der Mittelstand, ist der Schwerpunkt das Handwerk, ist der Schwerpunkt Familienunternehmen. Das ist das Rückgrat unseres Wohlstandes in Baden-Württemberg. Und wir müssen deutlicher noch als bisher machen, die FDP ist die Partei des Mittelstands, des Handwerks, der Familienunternehmen, aber auch der Beschäftigten dieser Gewerbetreibenden in Baden-Württemberg, meine Damen und Herren. Und da wird es notwendig sein, auch deutlich zu machen, welche soliden Rahmenbedingungen wir brauchen in unserem Land. Wir müssen deutlich machen, dass es richtig war, dass die FDP in ihrer Regierungsbeteiligung zwischen 1996 und 2011 stets darauf gedrungen hat, das Thema Haushaltskonsolidierung in den Vordergrund zu rücken. Wir wurden in den Jahren 1999, 2000 von Erwin Teufel noch belächelt, als wir erklärt haben, Baden-Württemberg braucht ausgeglichene Haushalte. Inzwischen, angesichts der Griechenland-Krise und anderer Probleme, die wir in Europa haben, ist deutlich geworden, ausgeglichene Haushalte sind nicht alles. Aber ohne ausgeglichene Haushalte ist auf Dauer alles nichts, meine Damen und Herren, denn wir können uns den weiteren Marsch. Wir können uns den weiteren Marsch in den Schuldenstaat nicht erlauben. Das wusste zu Oppositionszeiten auch ein gewisser Winfried Kretschmann, der immer wieder betont hat als Oppositionspolitiker, man müsse die Landeshaushaltsordnung, die übrigens die FDP im Landtag von Baden-Württemberg so durchgesetzt hat, in die Landesverfassung übernehmen, damit auch sichergestellt wird, dass neue Schulden, wenn sie gemacht werden, aufgrund einer krisenhaften Situation, auch innerhalb von 7 Jahren zurückgezahlt werden müssen. Klare FDP-Position, von der FDP so in die Landeshaushaltsordnung gebracht. Kretschmann hat damals erklärt, das reicht nicht, das muss in die Verfassung, denn es könnte ja sein, dass irgendwann mal wieder in Baden-Württemberg unsolide Leute regieren, die das nicht beachten. Er hat recht behalten, es ist soweit, meine Damen und Herren. Denn er will davon nichts wissen. Er erklärt, ja, es wäre ja prinzipiell richtig, die Landeshaushaltsordnung in die Verfassung zu übernehmen. Er erklärt, es wäre prinzipiell richtig, auch die Schuldenbremse in die Landesverfassung zu übernehmen. Nur nicht gleich, sondern erst 2020. Warum? Weil er sich natürlich ausrechnen kann, dass er bis dahin längst nicht mehr regiert. Das ist der Grund. Aber bis dahin kann man ungeniert weiter Schulden machen. Und dasselbe gilt für seine Haltung zum Länderfinanzausgleich. Dem ungerechtesten, was es in diesem Staat überhaupt gibt. Die fleißigen baden-württembergischen Mittelständler und ihre Beschäftigten werden für ihren Fleiß bestraft. Und Herr Wowereit lehnt sich in Berlin zurück und erklärt, arm aber sexy. So kann bundesstaatliche Solidarität nicht funktionieren, meine Damen und Herren. Und deshalb muss das geändert werden. Und wo bleibt Kretschmann? Nicht? Das erinnert fast schon an den berühmten Satz von Bruno Morawetz, wo ist Behle? Ne? Wo ist Kretschmann? Herr Kretschmann ist nirgends. Im Landtag von Baden-Württemberg hat er zunächst mal erklärt, also er halte nichts davon, Druck auszuüben auf die anderen Bundesländer. Deshalb führe er Gespräche mit den anderen Ministerpräsidenten innerhalb der sogenannten Kaminrunde. Und er werde zeitnah auch der Opposition berichten. Ich habe ihn dann im Landtag von Baden-Württemberg gefragt, ja, was gibt es denn zu berichten? Hat ein Feuerchen gebrannt? Gab es Trollinger oder Lemberger? Und was sind dann die Ergebnisse? Hat er dann gesagt, die Ergebnisse kommen. Wir sollen mal nicht so ungeduldig sein. Dann wurde bei einer Landespressekonferenz gefragt, ja, ob es was zu vermelden gibt. Denn es hatten sich ja einige aus Berlin und Nordrhein-Westfalen gemeldet. Der Berliner Finanzsenator, der gesagt hat, bis 2019 läuft der Länderfinanzausgleich. Bis dahin ändern wir gar nichts. Der hat offensichtlich das Rauschen des Kretschmannschen Kaminsfeuers nicht vernommen gehabt. Und Frau Kraft aus Nordrhein-Westfalen hat gedroht, dann muss auch der Mehrwertsteuerausgleich auf den Tisch. Ja, herzlich willkommen, da zahlen wir nämlich auch noch mal 1,5 Milliarden im Jahr. Also die Drohungen von Frau Kraft sind schon besonders furchteinflößend. Und dann hat Herr Kretschmann plötzlich erkannt, dass offensichtlich sich gar nichts bewegt. Und dann hat er erklärt, Originalton Kretschmann, der Länderfinanzausgleich ist bescheuert. Der muss weg. Der Bund soll das machen. Dann hat ihn sein eigener Finanzminister zurückgepfiffen, hat erklärt, so geht es nicht. Also es muss schon eine bundesstaatliche Lösung sein. Und die nächste Äußerung von Kretschmann war dann, naja, er habe da ja nur laut gedacht und keinen konkreten Vorschlag gemacht. Meine Damen und Herren, die Erzählungen des Winfried Kretschmann zur Finanzpolitik, die Erzählungen des Winfried Kretschmann zur Haushaltspolitik, die sind mittlerweile so ernsthaft, dass man sagen kann, im Vergleich dazu sind die Lebenserinnerungen des Baron Münchhausen ein Beitrag zur Grundlagenforschung. Und wenn es wirklich ums Sparen geht, sehen wir auch eine bemerkenswerte Entwicklung. Gespart wird nur bei den Landesdienern. Ich will das gar nicht grundsätzlich kritisieren. Wir haben einen Landeshaushalt mit über 40% Personallasten. Wenn man den konsolidieren will, dann können die Staatsdiener nicht außen vor bleiben. Nur eins ist klar, man kann nicht einerseits bei den Staatsdienern, insbesondere den kleinen Staatsdienern, sparen und dann andererseits bei den eigenen Parteigängern, die man in hohe Funktionen hieft, das Geld mit vollen Händen zum Fenster rausschmeißen. Und genau das passiert, meine Damen und Herren, in Baden-Württemberg. Nehmen wir mal Herrn Ratzmann, in Berlin wohl bekannt, als Landespolitiker in Berlin gescheitert. Wo findet er sich künftig? Auf der Lohnliste des Landes Baden-Württemberg. Nehmen wir Herrn Zeller, als Landtagsabgeordneter nicht mehr wiedergewählt. Wo findet er sich schon seit einigen Monaten? Auf der Lohnliste des Landes Baden-Württemberg. Und so gibt es viele Beispiele. Und das Interessante daran ist, alle auf hohen Funktionen im Bereich der B-Besoldung. Und warum? Weil im Bereich der B-Besoldung in aller Regel die Personalräte kein Mitwirkungsrecht haben. Und da spielt es dann auch keine Rolle, wenn man Schul- oder Studienabbrecher ist, meine Damen und Herren. Und das ist der eigentliche Grund dafür, dass so vorgegangen wird. Dasselbe gilt im Bereich der Regierungspräsidenten. Wir haben es ja sicher zumindest hier in der Region mitbekommen. Der Karlsruher Regierungspräsident soll in den Ruhestand. Und dann will man die Gelegenheit nutzen, um die anderen drei Regierungspräsidenten gleich noch mit zu verabschieden, um rote und grüne Parteigänger zu installieren. Überhaupt eine interessante Entwicklung, wenn man sich das anschaut. Vor knapp 40 Jahren ist nämlich der damalige Ministerpräsident Filbinger schon mal gescheitert. Er hatte vor, einen Baden-Badener Landtagsabgeordneten als Regierungspräsidenten zu installieren, dessen einzige Qualifikation war, dass er aus Baden-Baden kam. Und dann anschließend hat man festgestellt, es lässt sich mit den Richtlinien des Landesbeamtenrechts nicht vereinbaren. Dann hat Herr Filbinger Abstand genommen von dieser Idee, anschließend aber das Gesetz geändert und aus den Regierungspräsidenten politische Beamte gemacht, sodass man sie dann tatsächlich nach Gutdünken der Regierung auswechseln kann. Davon haben aber dann die folgenden Ministerpräsidenten keinen Gebrauch mehr gemacht. Sie hatten zwar die von Filbinger geschaffene Möglichkeit, haben sie aber nicht genutzt. Das beste Beispiel haben sie hier in Karlsruhe erlebt. Frau Hämmerle als Sozialdemokratin durfte etwa 10 Jahre lang unter einer schwarz-gelben Landesregierung weitermachen. Der erste, der jetzt diese Filbingersche Regelung wieder nutzen will, ist Herr Kretschmann. Und ich habe mich lange gefragt, und es wird ja häufig darüber spekuliert, welcher der baden-württembergischen Ministerpräsidenten sein Vorbild ist. Jetzt wissen wir es, Hans Filbinger. Nicht? In dieser Tradition scheint er zu stehen. Und das Sparen bei den Beamten, um eben diese hohen Funktionen, um diese hohen Positionen dann für die eigenen Parteigänger umzusetzen, meine Damen und Herren, ist genau das, was man ihnen vorwerfen muss. Das ist das Verhalten, meine Damen und Herren, das ist das Verhalten eines Alkoholikers, der seinen Kindern ans Sparschwein geht, um neuen Schnaps zu kaufen. Und das ist nicht zu tolerieren, meine Damen und Herren. Der Finanzminister Schmid passt bestens dazu. Die höchsten Einnahmen aller Zeiten. Über 2 Milliarden Euro mehr als wir in unserem besten Jahr 2008. Die höchsten Ausgaben aller Zeiten. Der voluminöseste Landeshaushalt, den Baden-Württemberg je hatte. Dazu noch eine Steuererhöhung, nämlich die Erhöhung der Grunderwerbsteuer. Und dann stellt er sich tatsächlich hin, feiert sich für einen ausgeglichenen Haushalt und erklärt noch im Landtag von Baden-Württemberg, vor Ihnen steht ein glücklicher Finanzminister. Ja, meine Damen und Herren, so haben wir uns das vorgestellt. Nils Schmidt, Vorbild, scheint der Filmschauspieler James Dean zu sein. Er ist nur noch früher vollendet als James Dean. Denn den Film, denn Sie wissen nicht, was Sie tun, den drehen Sie jeden Tag im Finanzministerium. Den zweiten Film, Jenseits von Eden, jede Woche bei der Kabinettssitzung im Staatsministerium. Aber zum dritten Film, Giganten, wird er nie mehr kommen, meine Damen und Herren. Zu einer soliden Mittelstandspolitik gehört auch da hat Patrick Meinhardt schon eingehakt, eine vernünftige Bildungspolitik. Und da haben wir ja eine zuständige Ministerin. Über die hat sich ja schon das eigene Haus geäußert. Da gibt es Abteilungsleiter, die machen Weihnachtsrundbriefe und schreiben ihren Mitarbeitern die Hausführung, das sind alles Chaoten. Also solche Dinge kursieren da. Bezeichnend war auch ihre Haushaltsrede. Landespolitische Journalisten haben das beschrieben, was da gelaufen ist. Ihr Fraktionsvorsitzender Schmiedl sei in der ersten Reihe erstarrt während dieser Rede, war zu lesen. Über den Ministerpräsidenten Kretschmann auf der Regierungsbank hätte man eine Bildergeschichte schreiben können, war da zu stehen. Ja, und ihr Staatssekretär Mentrup, der hat sich schon davon gemacht, möglichst zu Fuß von Stuttgart nach Karlsruhe, frei nach dem Roman, soweit die Füße tragen, Hauptsache weg, möglichst in Karlsruhe OB, aber keine Bildungspolitik in Baden-Württemberg mehr. Das ganze Land, meine Damen und Herren, fragt sich, wie soll eigentlich diese Gemeinschaftsschule funktionieren? Was ist es eigentlich, eine Gemeinschaftsschule? Meine Damen und Herren, diese Gemeinschaftsschule, von der wissen wir nur das Ziel. Und vom Ziel her ist es eher eine Verheißungsschule. Das heißt, jedes Kind, jedes Elternpaar bestellt einen gewissen bestimmten Abschluss und der wird dann erfüllt. Unabhängig von Leistung und unabhängig von sonstigen Faktoren. Das Ziel ist ja lobenswert, meine Damen und Herren. Nämlich das Ziel ist, dass weniger als in der Vergangenheit und weniger als bisher der Bildungserfolg des jungen Menschen abhängig sein soll vom sozialen Status des Elternhauses. Es ist unbestreitbar, dass es so ist. Das hat aber mit Schulstrukturen nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass einfach in einem intakten Elternhaus Kinder und Jugendliche besser gefördert werden als in einem Elternhaus, wo das nicht der Fall ist. Und deshalb kann man mit Schulstrukturen dieses Problem nicht lösen, sondern mit Sozialpolitik und frühkindlicher Bildung. Und es wäre gut, wenn das auch Rot-Grün irgendwann mal in Baden-Württemberg begreifen könnte. Zwischenzeitlich erreicht man das Gegenteil. Auch das hat Patrick Meinhardt schon angesprochen. Denn wenn ich alle Schüler gleich welcher Herkunft und gleich welcher Leistungsfähigkeit und gleich welches Bildungsstands in diese Gemeinschaftsschule zusammensperre, dann werde ich feststellen, dass ich die Leistungsstarken unterfordere und die Leistungsschwachen überfordere. Und das werden die Eltern nicht mitmachen. Und deshalb wird diese Gemeinschaftsschule ein Beschaffungs- und Zustromprogramm für die Privatschulen sein. Und die soziale Segregation, die man abbauen will, die wird verschärft durch diese bildungspolitische Maßnahme. Und wenn man sich anhört, was man über die konkrete Ausgestaltung, über die Implementierung dieser Gemeinschaftsschulen, beispielsweise im ländlichen Raum, über das pädagogische Konzept, über Lehr- oder Bildungspläne im Kultusministerium weiß, ja, dann darf man Frau Warminski-Leithäuser nicht fragen. Denn bei ihrer Haushaltsrede im Landtag von Baden-Württemberg, meine Damen und Herren, da ist sie so geschwommen, da hatte man den Eindruck, dass im Vergleich zu Frau Warminski das Orakel von Delphi eine naturwissenschaftlich exakte Messmethode ist. Berufliche Bildung kommt überhaupt nicht vor bei ihr. Lieber wieder zurück zum G9 als Schulversuch, nicht? Das ist ja auch eine charmante Aussage. Wir machen G9 als Schulversuch, etwas, wo es jahrhundertelange Erfahrungen gibt, und schwächen damit das berufliche Gymnasium. Denn es gibt doch nach wie vor neben dem G8 die Möglichkeit, nach 9 Jahren Abitur zu machen, nämlich über das berufliche Gymnasium. Und unsere berufliche Bildung ist hervorragend in Baden-Württemberg. Sie ist ein Standortfaktor. Wir müssen das stärken und nicht aushöhlen durch Gemeinschaftsschule. Zu einem verlässlichen Mittelstandsstandort Baden-Württemberg gehört eine vernünftige und verlässliche Energiepolitik. Die Energieversorgung ist mittlerweile, wenn man mit der Wirtschaft redet, gehen Sie ruhig ran, vielleicht ist es Herr Wulff, der spricht sonst auf die Mailbox. Die sichere, verlässliche und bezahlbare Energieversorgung ist mittlerweile für das Land Baden-Württemberg und für seine Wirtschaft einer der wesentlichen Standortfaktoren. Wenn man vor 1-2 Jahren mit Vertretern der Wirtschaft geredet hat und gefragt hat, was ist eure größte Zukunftssorge, wurde in der Regel gesagt, der Fachkräftemangel. Das hat sich mittlerweile etwas geändert. Mittlerweile ist die Angst vor der Energielücke, vor den galoppierenden Energiepreisen noch stärker geworden. Das heißt, dass auch im Land Baden-Württemberg es eine zentrale Aufgabe der Landespolitik ist, eine zentrale Bringschuld der Landesregierung, deutlich zu machen, welche Antworten hat man auf die Energiewende. Die baden-württembergische Landesregierung hat auf die Energiewende 3 Antworten. Windkraft, Windkraft, Windkraft. Das reicht nicht, meine Damen und Herren. Es genügt eben nicht, wenn man 52% der Energieversorgung, nämlich Kernenergie, abschaltet, dann zu sagen, wir erreichen vielleicht, wenn alles gut geht, in 10 Jahren 10% Windenergie. Zur Energiepolitik gehört Ehrlichkeit, meine Damen und Herren. Man muss den Menschen ehrlich sagen, dass die Energiewende, die ja alle gewollt haben, nicht zum Nulltarif zu erhalten ist. Man muss den Menschen auch ehrlich sagen, dass wir nicht gleichzeitig aus der Atomenergie und aus den fossilen Energieträgern aussteigen können. Und das hat Auswirkungen auf das Thema Klimawandel. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, wie selten das Thema Klima bei den Grünen jetzt noch vorkommt, seit aus der Atomenergie ausgestiegen wird. Und vor allem gehört zur Ehrlichkeit und zur Vernunft, dass nicht die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Subventionen für die Energiewende in die Solarwirtschaft fließt, meine Damen und Herren. Das ist Unsinn und damit müssen wir aufhören. Zu einer vernünftigen Standortpolitik für den baden-württembergischen Mittelstand gehört unverzichtbar auch eine vernünftige Infrastrukturpolitik. Für den Verkehr ist ja Winfried Kretschmann zuständig, was ungefähr so sinnvoll ist, wie Silvio Berlusconi zum Compliance-Beauftragten zu machen. Aber es ist so in Baden-Württemberg, meine Damen und Herren. Und zum Thema Stuttgart 21 und Winfried Herrmann braucht man eigentlich nichts mehr zu sagen. Er hat Jahrzehnte seines Lebens damit verbracht, Stuttgart 21 zu verhindern. hat zwischendurch auch mal erklärt, wenn Stuttgart 21 kommt, dann gibt er die Zuständigkeit ab. Aber nachdem dann Stuttgart 21 von der Bevölkerungsmehrheit unterstützt wurde, hat er erklärt, selbstverständlich baut er das Ganze jetzt. So viel zur moralischen Zuverlässigkeit solcher Leute, meine Damen und Herren. Dasselbe gilt für den Straßenbau. Beim Straßenbau hat Herr Hamann zunächst mal erklärt, er baue keine neuen Straßen. Dann gab es Protest, insbesondere im ländlichen Raum. Dann hat er erklärt, das habe er gar nicht gesagt, aber er habe kein Geld mehr, weil die alte Landesregierung habe das alles schon ausgegeben, was man künftig in den Straßenbau investieren kann. Wir haben ihn dann im Haushaltsausschuss des Landtags gefragt, ob eigentlich in den Haushalten der Vergangenheit schon Geld für die Zukunft ausgegeben wurde oder nur das, was jeweils im Haushalt drin stand. Ja, dann musste er zugeben, dass nicht mehr ausgegeben wurde, hat aber erklärt, naja, ihr habt so viele Versprechungen gemacht, dass wir jetzt nicht mehr tun können. Aber, so hat er erklärt, wir geben mehr Geld aus für die Straßensanierung in der Zukunft und sind da verlässlicher, was die Infrastruktur anlangt, als ihr. Wenn man sich aber dann die Realitäten anschaut, im Jahr 2011, im letzten Haushalt der alten Landesregierung, 105 Millionen für den Straßenbau, für die Sanierung. Im neuen Haushalt nur noch 100 Millionen und gestern war die Rede von 77 Millionen. Also der Minister Herrmann wird immer kleiner, genauso wie auch bei der Finanzierung der Rheintalbahn. Da sind wir jetzt glücklicherweise einen wesentlichen Schritt weiter, weil erklärt wurde, jawohl, die neue Landesregierung hält sich an die Finanzierungszusagen der alten Landesregierung. Das ist aber nicht das Verdienst von Herrn Herrmann, sondern es wurde gegen Herrn Herrmann durchgesetzt, weil er war immer der Meinung, Kofinanzierung durch das Land sei verfassungswidrig. Das wollte er bei Stuttgart 21 machen und logischerweise wollte er die Rheintalbahn dann auch nicht. Gott sei Dank hat er sich auch an dieser Stelle nicht durchgesetzt. Das Einzige, wo er sich durchgesetzt hat, ist das Thema CO2 bei Dienstwegen. Da hat er ja erklärt, die Dienstwagenflotte der alten Landesregierung hat zu viel CO2 ausgestoßen. Die Dienstwagenflotte der neuen Landesregierung dürfe das nicht mehr. Deshalb müssen die Minister und Staatssekretäre dann kleinere, umweltfreundliche Autos fahren. War ja zunächst mal vielleicht eine löbliche Überlegung. Nur hat er eines falsch gemacht. Er hat sie erst dann angestellt, als die ganzen neuen Minister und Staatssekretäre ihre Dienstautos schon hatten. Dann wollte keiner mehr aussteigen. Dann hat man sich überlegt, was macht man jetzt? Und die Kompromisslösung war dann die, die Ministerien nehmen kleine, umweltfreundliche Autos in ihren Fuhrpark auf, sodass im Durchschnitt der CO2-Ausstoß dann wieder stimmt. Meine Damen und Herren, das ist grün-rote Klimapolitik. Und den schönsten Beitrag dazu hat der Ministerpräsident geleistet zum Klimaschutz. Nicht? Da ist er mit dem Hubschrauber nach Lübeck geflogen zur Konferenz der Ministerpräsidenten. Der gepanzerte Dienstwagen 700 Kilometer hinterher, damit Herr Gretschmann für den Lübecker Stadtverkehr einen gepanzerten Dienstwagen braucht. Er wurde dann gefragt, ja wieso? Antwort, aus Sicherheitsgründen. Ja, gleichzeitig hat er aber erklärt, künftig werde er in Baden-Württemberg und auch sonst auf Panzerung beim Dienstwagen verzichten, aus ökologischen Gründen. Meine Damen und Herren, jetzt wissen wir es. Der einzige Ort auf der Erde, wo unser Ministerpräsident gefährdet ist, ist Lübeck. Das ist die Logik. Wenn man sich das alles so auf der Zunge zergehen lässt, liebe Freunde der Freiheit, dann wird deutlich, die Maske des grünen Biedermanns verrutscht ziemlich heftig, so wie bei mancher Hexe an Fasching. Und was rauskommt, ist der Brandstifter, der davor lugt hinter der Maske des Biedermanns. In den nächsten Jahren werden wir die Fraktion, die Landespartei mit ihrer Hilfe, mit klaren Positionen für den Mittelstand, für das Handwerk, für Familienunternehmen in Baden-Württemberg und für die Beschäftigten unter dem großen Überbegriff, unter der Überschrift der Freiheit ganz klar Position beziehen. Und dann haben wir auch die beste Chancen, meine Damen und Herren, beste Chancen, dass spätestens im Jahr 2016 es mit Grün-Rot so geht wie gestern und heute mit der Fasnacht, dass nämlich die bösen Geister sowie die bösen Geister des Winters ausgetrieben werden und dass am Aschermittwoch von diesem ganzen Spuk nichts mehr übrig bleibt als Asche. In diesem Sinne herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute für die Zukunft.